Inspiriert vom BVM-Regionalabend in Frankfurt wollen wir heute über Semiotik sprechen. Unser aktueller Lieblingsmensch, Natascha Damiot vom Mannheimer Institut Seismo, wendet die Semiotik seit 18 Jahren an und zeigt, wie sich qualitative Marktforschung und Semiotik wunderbar ergänzen.
Das sehen nicht alle Kunden so und die qualitative Forschung muss häufig viel Überzeugungskraft aufbringen. Daher auch der Titel dieser Folge.
Also, bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel und räumen vielleicht sogar mit ein paar Vorurteilen auf, damit die Füße unserer Kunden wieder warm werden. Dranbleiben lohnt sich also.
MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Semiotik ist die Wissenschaft der Zeichen und Symbole. Sie untersucht, wie deren Bedeutung erzeugt, vermittelt und verstanden wird. In der Semiotik geht es also darum, wie Zeichen interpretiert werden. Zeichen können dabei Wörter, Bilder oder Gesten sein. Und damit einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich freue mich, dass ich heute auch wieder mit Antje Schaffranitz zusammen hier sein darf. Denn dieses Thema wollen wir natürlich auch gemeinsam bearbeiten.
Ja, sehr gerne.
Hallo Antje.
Hallo Petra.
Ja, machen wir einfach mal weiter. Grundsätzlich unterscheidet die Semiotik ja zwischen verschiedenen Ebenen der Bedeutung, ne? Wie dem Signifikanten, also das Zeichen selbst, und dem Signifikat, die Bedeutung, die mit dem Zeichen verbunden ist.
Ja, Petra, aber bevor wir jetzt hier von Signifikanten und Signifikat sprechen, lass uns die Zeichen doch bitte einfach Codes nennen. Denn diese Codes gilt es zu entschlüsseln, zu dekodieren.
Oh Mann, da will ich hier mal so schön wissenschaftlich werden und du kommst mir hier mit den profanen Codes.
Ja genau, das ist mir alles zu kompliziert. Aber Petra, wir können zumindest mal zwei bedeutende Vertreter der Semiotik beim Namen nennen.
Okay, wenn wir sie denn richtig aussprechen, ja. Ein bedeutender Vertreter ist Ferdinand de Saussure. Das ist ein Schweizer Linguist, der den strukturalistischen Ansatz geprägt hat. Dieser beschreibt den Signifikant, ja Antje, den Code und das Signifikat, ja ha, die Entschlüsselung des Codes und hat damit den Grundstein für viele später folgende semiotische Theorien gelegt.
Mhm. Ja, und dann muss man natürlich auch Charles Sanders Peirce nennen, einen amerikanischen Philosoph, der zwischen Ikon, also dem Icon, ne, dem Zeichen, das seinem Objekt ähnelt, und dem Index, dem Zeichen, das in direkter Beziehung zu seinem Objekt steht, und dem Symbol unterscheidet. Mit Symbol meint Peirce ein Zeichen, dessen Beziehung zum Objekt auf Konvention beruht.
So, und das klingt natürlich auch wieder wissenschaftlich, aber es ist im Prinzip ganz einfach, ne? Es basiert auf etwas gesellschaftlich Gelerntem, ne?
Ganz
genau. Das heißt auf Regeln. Und solche Regeln und gesellschaftlichen Vereinbarungen sind natürlich immer in Entwicklung, ja? Das heißt, Peirce betont vor allem die Dynamik und die Prozesshaftigkeit von Zeichen. Jede kulturelle Entwicklung schlägt sich auch in neuen oder veränderten Zeichen nieder. Ne? Schau nur mal auf die digitale Welt. Die braucht natürlich andere, neue Zeichen, wie zum Beispiel den Like-Button, ja, oder einen Warenkorb für unseren Online-Shop, ein WLAN-Zeichen und.
Mhm, absolut, sehr, sehr viele. Und gerade auch in gendersensiblem Zeitalter muss man sich auch über die Icons für öffentliche Toiletten zum Beispiel Gedanken machen.
Richtig.
Ne? Ja, aber wie schlagen wir jetzt eigentlich hier die Brücke zur qualitativen Marktforschung? Naja, im Prinzip ist das ganz einfach, denn gerade in der klassischen qualitativen Marktforschung geht es ja oft darum, direkte Aussagen von Konsumenten, die wir in Interviews oder Gruppendiskussionen erhalten, zu sammeln und zu interpretieren, Petra.
Genau. Und bevor jetzt jemand auf komische Gedanken kommt, mit Interpretation meinen wir nicht ein freies vor uns hin philosophieren und schon gar nicht unsere eigene Meinung oder Sichtweise der Dinge als Mensch, Frau und Moderatorin, ne?
Ja, richtig. Wir meinen die Analyse im Sinne der Zielsetzung, ne, unseres Studienauftrags natürlich. Und dafür, das haben wir auch schon häufig gesagt hier in unseren Podcast-Folgen, dafür braucht es einfach Handwerkszeug und eben auch solche Methoden wie die Semiotik, über
genau,
die wir heute sprechen wollen.
Genau. Die Semiotik ist in der Tat ein wertvolles Werkzeug, weil sie uns hilft, die tiefer liegenden und kulturellen Codes zu entschlüsseln, die in den Aussagen unserer Befragten einfach schon implizit vorliegen.
Und Petra, dein Stichwort kultureller Code ist hier wirklich gut gewählt und bringt mich auch auf ein einfaches und wirklich, ich denke, auch anschauliches Beispiel. Stellen wir uns mal vor, ein Unternehmen möchte verstehen, warum jetzt eine bestimmte Werbekampagne in einem Kulturkreis zum Beispiel erfolgreich ist und in einem anderen nicht. Mhm. Die klassische Marktforschung kann durch Befragungen ein direktes Feedback liefern. Mhm. Die Semiotik geht jedoch einen Schritt weiter, geht anders heran und analysiert die verwendeten Farben, die Symbole und Botschaften im Kontext der jeweiligen Kultur. Mhm. In einem Land steht zum Beispiel die Farbe Weiß für Reinheit, während sie in einem anderen Land Trauer symbolisiert. Mhm. Also sehr unterschiedlich. Dominiert also die Farbe Weiß in der Werbekampagne, erhalten wir kulturell sehr unterschiedliche Reaktionen auf den Spot, den wir jetzt alle im Kopf haben. Sie wissen schon, die Frau mit langem, blondem Haar und weißem Hut, die früher in einem wallenden weißen Kleid mit eleganten Fingern und Fingernägeln vor allen Dingen auch, heute eher im weißen Badeanzug zur weißen mit Kokos umhüllten Mandelcremekugel greift.
Ja, genau. Oder, das fällt mir auch gerade ein, nimm mal ein Beispiel, Produktverpackung. Ja, wenn eine Marke jetzt ihre Produktverpackung neu gestalten möchte, dann kann natürlich die klassische Marktforschung durch Umfragen, Einzelinterviews, Gruppendiskussionen, was auch immer, herausfinden, welche Designs den Kunden gefallen. Mhm. Ja? Aber auch hier kann die Semiotik noch tiefer gehen und untersuchen, welche kulturellen Bedeutungen bestimmte Formen, Farben oder Symbole transportieren. Ja? Zum Beispiel eine Verpackung mit runden Formen wird kulturell häufig als freundlich und harmonisch wahrgenommen, während scharfe Kanten als aggressiv empfunden werden.
Genau. Das heißt, was lernen wir im Prinzip, die Semiotik ist wirklich ein mächtiges Werkzeug, das es ermöglicht, die oft unbewussten kulturellen und sozialen Bedeutungen von Zeichen und Symbolen zu analysieren und zu verstehen. In der Marktforschung kann sie helfen, tiefere Einsichten zu gewinnen, die über das hinausgehen, was eben Konsumenten direkt ausdrücken und auch vor allem ausdrücken können häufig. Ne?
Genau.
Sie bietet eine wertvolle Ergänzung eben dann zu diesen traditionellen qualitativen Methoden, indem sie den Kontext und eben, wie schon gesagt, die kulturellen Bedeutungen von Zeichen und Botschaften berücksichtigt.
Genau. Semiotische Analyse bedeutet damit, machen wir es doch mal ganz praktisch, es ist jede Menge Recherchearbeit, viel Beobachtung. Und natürlich auch eine wachsende Erfahrung, Zeichen nicht nur zu identifizieren, ja, sondern auch tatsächlich lesen zu lernen.
Ja, Petra, dabei profitieren wir in der Durchführung ja von interdisziplinären Teams, ne, die je nach Forschungsgegenstand rekrutiert werden. Das sind zum Beispiel Kulturwissenschaftler, Anthropologen oder Ethnopsychoanalytiker. Aber das können auch mal Musiker sein oder Mediziner, Historiker oder Politiker.
Und natürlich gleichgesinnte Marktforscher, ja, die genau wie wir immer wieder den Blick über den Tellerrand werfen.
Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
Eine solche Marktforscherin arbeitet zum Beispiel sehr gerne mit der Semiotik und hat Antje und mich in einem Webinar zu diesem Thema vor ein paar Jahren schon sehr beeindruckt.
Ja, Petra, ich erinnere mich auch noch gut an dieses Webinar. Und beim letzten BVM-Regionalabend zum Thema Semiotik Ende August diesen Jahres haben wir uns ja dann wieder getroffen, ne? Und du, liebe Petra, hast Natascha dann gleich auch als Lieblingsmensch für unsere Episode eingeladen. Wie toll!
So ist es. Am Telefon begrüße ich Natascha Daniot, Gründerin und Inhaberin von Seismo, einem vorwiegend qualitativ arbeitenden Marktforschungsinstitut in Mannheim. Natascha Daniot ist geborene Französin, lebt und arbeitet aber schon seit mehr als 30 Jahren hier in Deutschland. Und Natascha hat alles, was eine erfolgreiche Marktforscherin so ausmacht. Jede Menge Lust auf Neues, viel Empathie und eine große Neugier, was uns Menschen eben so antreibt, motiviert und beschäftigt. Hallo Natascha.
Hallo Petra.
Natascha, ich danke dir sehr, dass du dich bereit erklärt hast, unser Lieblingsmensch zu dieser Episode über die Semiotik zu sein. Wollen wir also loslegen?
Also gut, los geht's.
Dann starte ich mal mit meiner ersten Frage. Natascha, in dem von uns angesprochenen Webinar, also den Link dazu packen wir natürlich in die Shownotes, da hast du diesen schönen Satz gesagt, Semiotik erkennt, was andere nur ahnen. Was übersehe ich also möglicherweise, wenn ich meinen Forschungsgegenstand nicht symbiotisch betrachte?
Ah, erstmal mit dem Nicht. Also, ich riskiere vielleicht etwas zu sagen, was ich gar nicht vorhatte zu sagen. Oder ich entdecke vielleicht oder ich würde die Chance verpassen, dass ich etwas anderes sage als das, was ich ursprünglich vorhatte. Vielleicht etwas Widersprüchliches. Damit gibt mir vielleicht die Semiotik die Chance, dass ich mir bewusst werde, was ich eigentlich kommuniziere.
Und ich finde, ein zweiter wichtiger Satz von dir lautet, nur wer die Codes kennt, kann mit ihnen spielen. Kannst du uns dafür vielleicht mal so ein oder zwei Beispiele geben, die wir hier auch ohne Bild, das heißt allein auf der Tonspur verstehen?
Ja, also auf der Tonspur, Mensch. Naja, wir haben ja alle Regeln und kulturellen Codes. Fangen wir mal an mit etwas, was den Namen in sich trägt, sagte der liebe Kollege Klaus Kerschensteiner, auch selbst Semiotiker. Er sagt, allein beim Dresscode, irgendwie, wir wissen doch alle, Kleider machen Leute. Wenn ich also einen Anlass habe und da wird Dresscode Cocktail ausgerufen, wie soll ich mich denn kleiden? Wenn ich den Code nicht kenne, muss ich erstmal herausfinden, was er bedeutet. Das ist erstmal die Arbeit des Semiotikers. Aber was ist denn noch? Feierlicher Jumpsuit? Schmuck? Pumps? High Heels? So, und sobald ich das Wissen über diesen Code habe, kann ich damit spielen. Sneaker zum Cocktailkleid? Ein Affront, würde die Franzosen sagen. Oder ein gewollter Ausdruck der Nonkonformität, ein rebellischer Akt. Na, all das ist das, was ich spielen kann. Das heißt, wir kennen das allesamt. Die Kleidung, finde ich, das ist etwas, was wir immer sagen. Muss ich unbedingt ein Dirndl anhaben zu den Wiesen? Bei der Brillenwahl? Oder trage ich meinen Siegelring zum Bewerbungsgespräch? So lauter Sachen, die wir im Prinzip allesamt intuitiv oder irgendwie unbewusst auch beherrschen.
Das waren jetzt wirklich sehr schöne Beispiele. Und weil gerade Kleidung, da kann sich ja auch jeder was drunter vorstellen, ne? Nun sind ja Semiotik und Marktforschung keine wissenschaftliche Konkurrenzveranstaltung, sondern ich finde, sie ergänzen sich gut. Bei dir heißt das, die Semiotik enkodiert, die Marktforschung dekodiert. Gehören damit beide immer zusammen oder kommt die Semiotik auch ohne Marktforschung aus und umgekehrt?
Ja, also eine schöne Frage. Eigentlich können beide ohne einander leben. Das sind jeweils Individuen mit einem ganzen Spektrum an Arbeit. Man kann Semiotik studieren, ohne jeweils einen Verbraucher befragt zu haben. Das ist übrigens so das Studium angelegt. Und umgekehrt, man kann sehr wohl Befragungen durchführen, ohne jemals von Semiotik gehört zu haben, wie wir ja wissen hierzulande. Allerdings ist es wirklich so, dass beides zusammen ein ganzheitlicheres Verständnis gibt. Also, vielleicht so eine kleine Idee, eine semiotische Analyse eines Films. Wir denken an einen Film. Und die Semiotik wird sagen, wie Farbe, Kameraführung oder Dialoge symbolisch wirken, ohne dass es darum geht, wie das Publikum darauf reagiert. Aber die semiotische Analyse wird sozusagen diese unsichtbaren Mechanismen der Bedeutungsproduktion offenlegen. Auf der anderen Seite wird man natürlich durch die Marktforschung, die Befragung zum Beispiel mit Eye-Tracking oder mit Umfragen, mit Interviews herausfinden, welche Szenen im Film Reaktionen ausgelöst haben und welche nicht. Das heißt, wenn Semiotik und Marfo zusammenarbeiten, gewinnt man ein holistischeres Verständnis sowohl der Bedeutungsproduktion als auch der tatsächlichen Wirkung auf das Publikum. Und ich finde beides sehr viel interessanter. Und dazu vielleicht noch ein Punkt. Ich finde, gute MarktforscherInnen haben alle einen semiotischen Blick. Wenn du daran denkst, wie du zum Beispiel über Projektivtechniken berichtest, eine Collage auszuwerten, zu interpretieren. Die Verbraucherinnen haben irgendwas geklebt, ohne dass ihnen in dem Moment wirklich klar war, die ganze Collage ist plötzlich ganz vertikal, hochkant. Oder die andere ist voller Leere inmitten den Bildern. All das sind Bedeutungen. Deshalb hilft so ungemein dieses Wissen und diese Ausbildung, wenn man ein Marktforscher ist.
Natascha, wie schwierig ist es, deine Auftraggeber und Auftraggeberinnen vom Mehrwert der Semiotik zu überzeugen?
Also, da sind wir schon bei einem harten Thema, liebe Petra. Also in Frankreich, wo ich das bereits im Studium hatte, war es eine völlig legitime, normale Disziplin, die zum interdisziplinären Werkzeugkasten gehörte. Und Marketingleute, Markenführung kannten das alle. In Deutschland habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, zumal es auch noch den Begriff Semiologie gibt, ja, und womöglich erinnert es zu sehr an Astrologie oder sonst was, dass man sich fragt, was ist das für ein komisches Ding? Was ist das für eine komische Sekte? Fast in Anführungszeichen natürlich. Und das, glaube ich, führt dazu, dass man in Deutschland zunächst einmal relativ viel erklären muss, was es ist und was sie bringt. Und Semiotik ist nun mal auch ein bisschen komplex. Auch wenn manches so sich offenbart und so oft, sobald man es sieht, es sofort versteht, zumal es auch sehr visuell ist. Aber der Vorgang, die zugrunde liegende Wissenschaft, die ist so unbekannt und es erscheint ein bisschen komplex, ohne dass man wirklich weiß, wie das genau abläuft, wie das von sich statten geht. Ähnlich wie du zum Beispiel von objektiver Hermeneutik mal in deinem Podcast gesprochen hast.
Das stimmt. Das ist eine sehr ähnliche Situation. Das nehmen wir später gerne nochmal im Nähkästchen auf. Aber sag doch mal, mit welchen, also wenn du jetzt mal hier aus deinem Nähkästchen plaudern magst, mit welchen Argumenten und mit welchem Erfolg kämpfst du denn gegen Skepsis und Vorurteile gegenüber der Methode an?
Ja, also ich finde gut, dass du von Erfolg sprichst, Petra. Ein Argument, das zum Erfolg führt, glaube ich, ist zunächst einmal, man braucht vielleicht nicht allzu viel zu testen, aber dafür Sinnvolleres zu testen. So ähnlich wie du also zum Beispiel Material vorab sichten wirst, werden Semiotiker einen Korpus untersuchen. Nicht nur das Testmaterial, sondern auch sein Umfeld. Und damit kann man anschließend sagen, von diesen 5 Ideen sind vielleicht wirklich nur 2 oder 3 sinnhaft und sinntragend, so dass man vielleicht sich anschließend bei der Befragung die Hälfte der Kosten spart. Das ist, glaube ich, ein Argument auf jeden Fall. Ja, ein zweites und letztes, glaube ich, hier: Es ist sehr visuell. Semiotik ist im Vorgang, in der Erklärung komplex. Und ich finde, das soll sie auch ruhig sein, weil Semiotiker haben, also ich habe eine Hochachtung vor diesem Beruf. Die Menschen, die das wirklich fulltime machen, hauptberuflich, sind extremst gebildet, sehr interdisziplinär. Und es ist eine sehr fundierte Wissenschaft. Aber am Ende, wenn es gut gemacht ist, ist es extrem eingängig. Es ist sofort, es macht Klick. Viel mehr vergleichsweise, Petra, wie wenn du und ich ein Zitat von einem Verbraucher nennen. Und das, glaube ich, ist am Ende, wenn man es einmal erlebt hat, da sagt man, Mensch, that's powerful. Ja, diese Idee, da ist Kraft dahinter. Aber das setzt ein bisschen Vertrauensvorschuss voraus.
Ja, das ist wunderbar. Vertrauensvorschuss ist in der Tat ein sehr gutes Schlusswort. Natascha, ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke sehr.
Ich danke dir.
Ja, danke euch beiden. Lass uns das alles dann nochmal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen.
Unsere aktuelle Zahl.
ist heute die 69. Leute, ihr habt das alle im Ohr. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled, was the summer of 69. So, und diese 69, die kann man nämlich auch semiotisch lesen. So gibt's jetzt für diesen Song 4 gängige Interpretationen oder Bedeutungen, die wir recherchiert haben. Ja, und die wollen wir hier mal kurz zumindest anführen. Die erste Interpretation wäre eine nostalgische Referenz an das Jahr 1969. Ne? Das war ja eine Ära des Aufbruchs und der Freiheit, was ja im Prinzip auch gut zu den Themen von Jugend, Rebellion und Freiheit im Song von Bryan Adams passen würde.
Und eine zweite Interpretation vermutet persönliche Erlebnisse von Bryan Adams. Kann aber eigentlich nicht sein. Und er schließt es auch selbst aus. Denn damals war er ja erst 9 Jahre alt, Petra. Mhm. Ne? Es geht also eher um den besten Sommer seines Lebens. Und in diesem Kontext könnte die Zahl 69 symbolisch für eine Zeit stehen, die idealisiert und mit positiven Emotionen zum Beispiel verbunden ist.
Und semiotisch besonders wertvoll finde ich die dritte Interpretationsmöglichkeit. Bei der 69 handelt es sich einfach um eine Doppeldeutigkeit und sexuelle Anspielung. Das ist natürlich eine populäre, aber letztendlich weniger ernste Interpretation, die hier auf die sexuelle Position 69 anspielt. In diesem Sinne könnte die Zahl natürlich bewusst gewählt worden sein, um diesem Song eine leicht anzügliche Note zu geben, die dann eben auch wiederum zur rebellischen und jugendlichen Stimmung des Liedes passt.
Tja, wären wir mal diese vor ein paar Tagen hier in der Festhalle gewesen, Petra, hätte man mal fragen können,
ja,
Bryan Adams.
Genau.
Genau. Und die vierte und letzte Möglichkeit, die wir vorstellen möchten, ist die 69 als Symbol für Gegensätze und Harmonie zu sehen. Ne? Also so ein bisschen wie Yin und Yang. Die Zahl selbst ist, naja, visuell symmetrisch, ne? Was als Darstellung von Balance und Harmonie angesehen werden kann.
Ja.
Und das könnte metaphorisch auf das Zusammenfinden zum Beispiel verschiedener Lebensaspekte wie Liebe, Rebellion und Reife hinweisen.
Richtig. Und was wir hier sehen, jede dieser Interpretationen hat natürlich ihre Anhänger. Ne? Und es ist möglich, dass Bryan Adams bewusst nur eine sehr offene Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der 69 gegeben hat, einfach um verschiedenen Lesarten hier auch Raum zu geben. Ja? Aber warum ich das jetzt so wichtig finde, dieses Beispiel zeigt doch sehr schön, dass auch die Semiotik nicht unbedingt jetzt zu eindeutigen Ergebnissen führt. Also eindeutig im Sinne von, es gibt nur die eine und einzige Antwort. Ja? Wie bei jeder Methode muss sich der Kunde letztendlich entscheiden, mit welcher Lesart er sein Produkt vermarkten möchte. Ja? Und auch das ist jetzt hier kein Voodoo- oder Hexenwerk, ja? Sondern es gilt doch immer und selbst für repräsentative, quantitative Befragungen wie Wahlergebnisse. Die Zahlen, die Ergebnisse sind Fakt, ja? Aber die Entscheidung zum Umgang mit den Ergebnissen, Stichwort Koalitionsbildung, müssen doch alle Player selber treffen. Und auch wenn es schwer wird, wie wir in Sachen Thüringen und Brandenburg und Sachsen sehen. Ja?
Genau.
Unser aktueller Ufreger.
Also Ufregen ist an dieser Stelle vielleicht zu viel gesagt, aber ich finde es wirklich schade, ja, dass das Potenzial der Semiotik dort, wo es sinnvoll ist, häufig eben nicht genutzt wird.
Aber Petra, man muss ja sagen, das gilt doch im Prinzip für alle nicht klassischen Methoden der Marktforschung.
Ja, und dennoch habe ich das Gefühl, dass gerade die qualitative Marktforschung immer noch ein bisschen mehr kämpfen muss. Du, neulich auf LinkedIn habe ich ein echt interessantes Interview gesehen. Theo Kolb hat Stefan Grünewald von Rheingold interviewt. Ja? Der natürlich mit fundierten qualitativen Studien und großer Reputation regelmäßig unsere ganze Gesellschaft tiefenpsychologisch auf die Couch legt und Analysen liefert, die uns reine Statistiken und Prozentwerte überhaupt erst verstehen lassen. Und in einem Kommentar lese ich doch tatsächlich die Mutter aller Vorurteile gegenüber der qualitativen Forschung. Herr Grünewald liefere leider nur Anekdoten und keine Empirie. Und weißt du was? Das riecht mich dann wirklich auf.
Sehr nachvollziehbar, Petra.
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
Natascha Danio hat es ja erwähnt, ne? Wir arbeiten auch gerne mit einer Methode, die sich ähnlich schwierig vermitteln lässt wie die Semiotik, die objektive Hermeneutik. Mhm. Wen das nochmal interessiert, in Episode 13 von M&S Talk haben wir diese Methode vorgestellt. Aber wenn wir hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, Natascha und ich haben uns dann auch noch mal unterhalten, ja? Sie hat in der Tat auch schon mal einen Auftrag verloren, weil sie eine solche Methode, die Semiotik, vorgestellt hat. Wir haben auch schon einen Auftrag verloren, weil wir die objektive Hermeneutik als vorgeschaltete Stufe unserer Forschungsstudie mit angeboten haben. Ja? Mhm. Und ich habe immer wieder gemerkt, woran liegt es? Es liegt daran, dass wir oft in der qualitativen Marktforschung so ein bisschen unter wissenschaftlichem Rechtfertigungsdruck stehen oder vermeintlich unter einem solchen Rechtfertigungsdruck stehen. Ne? Dass wir Neues immer wieder versuchen wollen, wissenschaftlich zu erklären, einfach um auch solchen Vorurteilen, ne?
Ganz genau.
Wir werden ja nur anekdotisch und nicht empirisch und nicht wissenschaftlich unterwegs vorzubeugen. Und das ist irgendwo ein Punkt, den ich einfach interessant finde. Ja? Also wir setzen uns ja dann auch immer wieder damit auseinander. Warum haben wir den Auftrag verloren? Was ist hier passiert? Warum konnten wir es nicht vermitteln? Ne? Und ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich, dass wir versuchen müssen, die Dinge praktischer zu erläutern, die Kunden stärker an die Hand zu nehmen und ihnen anhand von Ergebnissen zeigen, wo sie landen können. Ne? Mhm. Und nicht so sehr hier nochmal wissenschaftliche Exkurse bemühen.
Was wir ja dann auch versucht haben, ne? Das haben wir ja dann auch versucht bei der objektiven Hermeneutik, ne? Dass wir dann die Präsentation, die wir dann umgeschrieben haben, eher ergebnisorientiert aufgebaut haben. Und wir hatten durchaus immer auch starkes Interesse, aber die Aufträge sind dann doch nur ganz selten reingekommen, weil die, wie wir es schon im Titel haben, die Kunden immer kalte Füße bekommen haben.
Genau. Und damit die Füße unserer Kunden möglicherweise dann auch wieder warm werden, ja, müssen wir einfach versuchen, hier ein bisschen plastischer zu arbeiten, nachvollziehbarer und die Leute einfach besser mitzunehmen. Mhm. Ja?
Mhm. Ja, genau. Und Petra, zum Schluss können wir vielleicht einmal kurz darüber sprechen, denn spannend ist es ja auch, dass, das haben wir ja schon gesagt, ne, dass oder impliziert, dass es einige Parallelen zwischen Semiotik und objektiver Hermeneutik gibt. Ne? Denn beide Methoden zielen ja darauf ab, die Bedeutung in Texten, Symbolen und sozialen Handlungen eben auch zu entschlüsseln.
Richtig. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist natürlich alles andere als anekdotisch, sondern Handwerkszeug. Also, kommen Sie mit uns auf die Reise und es wäre super, wenn wir im Feedback, über das wir uns natürlich immer freuen, vielleicht auch mal von Ihren persönlichen gescheiterten Versuchen erfahren und vielleicht auch was lernen können, wie man neue Methoden, wie man andere Herangehensweisen vielleicht besser vermittelt.
Genau. Und wie immer können Sie das tun auf unserer Webseite www.mr-s.com und unsere Kontaktdaten finden Sie auch dort und in den Shownotes.
Okay, machen wir Schluss für heute. Ja. Tschüss.
Ciao, danke Petra.
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.